Ja, ich möchte damit ansagen, dass in Österreich und in Deutschland, glaube ich, der Eindruck vorherrscht, als ob die Krise eigentlich schon keine große Rolle spielt und weitgehend vorbei wäre. Dass die Arbeitslosenquote hierzulande in Österreich mit 4-5% offiziell, ja, ist ein bisschen höher, bei uns auch ähnlich, wobei in Ostdeutschland bei 12%, in Westdeutschland bei 3-4% nicht so relevant ist. Aber ich glaube schon, dass das Buch, was ich vor 4-5 Jahren geschrieben habe, 7 Krisen, ein Crash, da heute noch Gültigkeit hat. Und dass wir auf 4 Ebenen eigentlich sagen müssen, dass diese Krise relevant ist, einmal auf der Ebene der tiefen sozialen und ökonomischen Krise, zweitens auf der Ebene der verschärften der ökologischen Krise, drittens auf der Ebene der Gefahr und der Realität von Demokratieabbau und faschistischer Gefahr und viertens auf der Ebene der Gefahr von einem neuen Krieg und damit auch insgesamt gesehen der Notwendigkeit, eine Alternative darzulegen und zu begründen und auch dafür zu kämpfen. Zum ersten Thema zur sozialen Krise. Ich gehe nicht groß ein auf die Krise im Jahr 2007, 2008. Bankenkrise, Wirtschaftskrise, Verschuldungskrise, wobei die Verschuldung dadurch zustande kam, dass die öffentliche Hand die Banken retten musste. Als im Jahr 2010 Griechenland in die Krise reinkam, hat es geheißen, naja, die Griechen, das ist was ganz Besonderes. Uso, Kapellion und irgendwie vielleicht nicht so ganz hart bei der Arbeit. Als dann im Jahr darauf Irland, Spanien, Portugal dazu kam, war klar, das ist irgendwie nicht ein besonderer Fall, das ist schon Peripherie im größeren Umstand. Als im letzten Jahr Zypern dazu kam, völlig ein Kontrastprogramm zu dem, was in Island passiert ist und die Krise sich da verschärft, und als in diesem Jahr 2014 Italien und auch Frankreich in die Krise reinrutschen würden, ist klar, dass damit im Grunde fast 40% der Europäischen Union von dieser tiefen, tiefen Krise erfasst sind, damit man nicht mehr sagen kann, das sind Sonderfälle. Und die tiefe Krise heißt auch, dass wir eine Erwerbslosenquote in diesen Ländern, Griechenland, Portugal, Spanien, Irland und Zypern haben, die bei 20% bei der normalen Bevölkerung liegt, die bei den Jugendlichen bei 30, 40, in Griechenland bei 60% der Jugendlichen, die keine Arbeit haben, ist. Das heißt, das sind Dimensionen, die auf der Höhe dessen liegen, was in der tiefen Weltwirtschaftskrise 31, 32 erreicht worden ist. Am Beginn der Krise hieß es, um Gottes Willen, man darf nicht das machen, was Grüning, der deutsche Reichskanzler, im Jahr 1932 gemacht hat, in der Krise noch sparen. In der Krise sparen, sonst noch schlimmer werden. Und genau das wird jetzt seit mehreren Jahren gemacht, vor allem in der Peripherie gemacht, wird noch mehr gespart, wird durch die Krise nochmal verschärft. Zweitens, ökologische Krise. Ein Faktor in der Krise war, dass der Ölpreis ganz kurz auf 148 Dollar je Barrel, je Fass angestiegen ist. Damals war klar, Peak Oil klopft irgendwie an die Tür, das heißt die Endlichkeit des Öls spielte nicht viel Rolle. Es gab Reaktionen als Deepwater Horizon, also diese riesige Ölkatastrophe im Golf von Mexiko stattfand, wo kurz mal ein Fenster da war. Es könnte jetzt sein, der Westen macht eine andere Politik, Öl ist knapp. Die Art und Weise, mit der Umwelt umgegangen wird, ist eine Katastrophe, aber wenn wir heute, 5 Jahre später, zurückblicken, müssen wir sagen, es wird noch tiefer gebohrt in der Tiefsee. Es wird inzwischen Ölexploration unter Grönland in der Arktis vorbereitet, das ist zum Teil schon durchgeführt. Fracking wird gemacht, wo mit riesigen Giftmengen in die Erde reingepumpt werden, um noch mehr Gas aus der Erde herauszufördern. Und die Ukraine-Krise wird auch in der Regel eine Folge haben, in Bezug auf Fracking anstelle von Gasimporte aus Russland zu haben. Und das alles wurde eigentlich ganz gut schon mal beschrieben von einem Dichter, der schrieb, ich zitiere, hier liegt Öl, Öl ist hier, das liegt hier, was die Motoren laufen macht, was die Schiffe bewegt, das kolbenschmierende Öl liegt hier im Boden, das die Städte hell macht, schnell, verwandelt euch in Ölsuche, ihr zieht und hört schnell, schafft das Öl an die Oberfläche, tragt den Felsen ab Bord, den Boden an ihr Bauern. Aber das sind Ziegenherden, das sind Felsstraßen. Aber da stehen Wohnhäuser, die 100 Jahre alt sind. Aber das sind Grundbücher mit Sitztitel. Schnell. Schafft alles weg, was zwischen uns und dem Öl steht. Weg mit den Ziegenherden, weg mit den Wohnhäusern und weg mit den Grundbüchern und Sitztiteln. Hier ist Öl, Öl ist hier, das kolbenschmierende Öl ist hier und das die Städte Helmer. Das war 1926. Das heißt, das ist jetzt Wirklichkeit, schafft alles weg, was zwischen uns und dem Öl liegt, das realisiert, mit Folgen, wo spätere Generationen, die auf diesem Planeten Erde, wenn jetzt zu Ende gedacht wird, kein schönes Leben haben werden. Dritte Ebene, politische Krise und Abbau von Demokratie. Wir erleben, dass im Rahmen der Krise und durch die Krise in erheblichem Maß Demokratie abgebaut wird, zu einer Restrampe verkommt. Es begann mit den Bankenrettungsprogrammen in Wien, in Berlin, in London, in New York, wo praktisch an den Parlamenten vorbei riesige Programme zur Rettung einzelner Banken beschlossen wurden, riesige Fonds aufgelegt wurden, auf die das Zentralkomitee der Bourgeoisie eine Art direkten Zugriff zu Geldern hat, wo gar nicht mehr die Parlamente eingreifen können. Es ging weiter auf EU-Ebene, Eurokrise, wo mit der Eurokrise neue Fonds aufgelegt wurden, auf europäischer Ebene, wo jetzt damit Banken oder Staaten gerettet oder auch nicht gerettet werden, je nachdem, ob das tiefer in die Krise reingeritten worden. Es ging weiter mit der Troika, das heißt eine Drei-Männer-Runde, wo ein Vertreter der EZB, der Europäischen Zentralbank, einer der Europäischen Kommission, ein Herr des Internationalen Währungsfonds in den einzelnen Krisenländern, also Griechenland, Zypern, Portugal, Spanien, Irland, konkret sagen, wie Sparmaßnahmen durchgesetzt werden müssen, und zwar ganz konkret, bis hin zu, dass Arzneimittel, Selbstversorgung, Selbstanteile auf 30% angehoben werden, dass die Fährschiffe von Athen und Piräus nach den Inseln die Subventionen gestrichen werden, ganz konkrete Maßnahmen, die von einer Troika, die von niemandem irgendwie demokratisch legitimiert wurde, beschlossen werden und endlich zuletzt bei der NSA-Affäre, das heißt, das ist nicht eine amerikanische Geschichte, das ist die Aufdeckung, dass alle Geheimdienste in Privatleben, in private Mails, in Telefonen und so weiter, mit gigantischen Abhörmaßnahmen reagieren. Wenn dann einmal einzelne Länder überlegen, man könnte ja vielleicht mal die Bevölkerung fragen, ob diese Art der Sparmaßnahmen richtig ist, zum Beispiel Georgios Papandreou vor 3 Jahren sagte, ich lasse ein Referendum durchführen, sind sie 2 Wochen drauf weg, oder wenn das zypriotische Parlament in Nikosia im März letzten Jahres einstimmig gesagt hat, wir wollen diese Art von Sparmaßnahmen nicht, die Troika beschlossen hat, verzippern, war das scheißegal gewesen, wir durften noch 3 Mal abstimmen, 3. Mal haben sie richtig abgeschnitten, haben das, was die Troika beschlossen hat, auch konkret auch im Parlament abgesegnet. 3. Ebene, Kriegsgefahr, die Gefahr eines großen neuen Krieges. Vor dem Ersten Weltkrieg kann man sagen, dass eine wichtige Rolle spielt, dass ein 3-Jahrzehnte-langer Prozess von ständig gesteigerten Rüstungsausgaben bei Frankreich, England, vor allem Deutschen Reich, eine wichtige Rolle gespielt hat, ab dem Jahr 1873 ungefähr bis zum Jahr 1930, wenn wir da die Statistiken angucken, die haben sich konkret vorbereitet auf den Krieg, ist auch weitgehend so gesagt. Wenn wir jetzt den Blick auf die heutigen Weltausgaben der Rüstung haben, stellen wir fest, dass nach einer kurzen Phase von 4 Jahren, 90 bis 1994, in der die Rüstungsausgaben weltweit etwas zurückgingen, seit dem Jahr 96 sie wieder ansteigen und inzwischen von 1,1 Billionen im Jahr 2001 auf 1,7 Billionen im Jahr 2013 angestiegen sind. Und zwar schon zu konstanten Preisen, also Inflation herausgerechnet, also eine Steigerung um 60% nur in einem Jahrzehnt stattgefunden hat. Wenn da dann gesagt wird, aber die Russen rüsten auf, die Chinesen rüsten auf, das ist völlig lächerlich verglichen mit dem, dass allein die USA heute von allen weltweiten Rüstungsausgaben 55% auf sich konzentrieren, also mehr als die Hälfte der weltweiten Rüstungsausgaben sind US-amerikanische. Wenn die Europäische Union zunimmt oder gar Japan zunimmt, kommt raus, dass ungefähr 61% der weltweiten Rüstungsausgaben nur entfallen auf USA, Europa, also Westeuropa im Großen und Ganzen plus Japan. Da kann man jetzt sagen, ja, auch bedenklich, dass China und dass Russland aufrüstet, aber das verglichen mit dem, was der Westen macht, im Grunde im Großen und Ganzen ein Nasenwasser. Es wird nachher noch eingegangen werden auf Ukraine. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir schon mal in Europa einen Krieg gehabt haben, im Jahr 99, den Kosovo-Krieg, wo auch eigentlich fast alle dachten, das kann ja nicht sein, dass Europa ein Krieg stattfindet. Wenn wir jetzt erleben, wie schnell auch sich die Weltläufe ändern können, wie jetzt im Irak durch einen Angriff der ISIS-Rebellen plötzlich eine Verschiebung stattfindet, dass die Gefahr besteht, dass ein riesiges Ölland, nämlich Irak, unter Kontrolle von fundamentalistischen Gotteskriegern gerät und dann die USA mit dem Erzfeind Iran überlegen, gemeinsam dagegen Front zu machen, kann man sich vorstellen, was für kriegerische Veränderungen hier stattfinden können. Ihr kennt den Spruch TIA, der heißt There is no alternative. Das ist ein Spruch, den Maggie Thatcher, die damalige Premierministerin von Großbritannien vorgetragen hat, die sagt, es gibt keine Alternative zum Kapitalismus. Es wurde im Grunde auch nochmal verstärkt gesagt, nach der Wende, nachdem die nicht-kapitalistischen Länder, Sowjetunion, Osteuropa kollabiert sind, wo Francis Fukuyama, ein Politologe und Philosoph, sagte, Ende der Geschichte ist angekommen, es gibt nur noch kapitalistische Marktwirtschaft auf der gesamten Welt. Und ich glaube, man kann, muss heute, vor allem als junger Mensch sagen, die Notwendigkeit einer Alternative zum Kapitalismus ist so dringend notwendig wie zuvor. Und es ist auch denkbar, kleiner Vergleich, zwei Inselstaaten, ein Vergleich wie in Zypern und wie in Island auf eine Krise vorgegangen wurde, wo beides mal ungefähr die Länder gleich groß sind, beides mal Inseln sind, beides mal einmal 350.000 Einwohner in Island, einmal 550.000 Einwohner in dem griechischen Teil von Zypern, beides mal eine riesige Bankenkrise, einmal im Jahr 2008 in Island, einmal im Jahr 2012/13 in Zypern. Beides mal die Banken im gigantischen Maßstab sich verspekuliert haben, das Achtfache des Bruttoinlandsprodukts in Island und das Zehnfache in Zypern an Bankeinlagen hatten, dann der Crash da war. Und beides mal, beide Regierungen, die zypriotische im Jahr 2013 März und die isländische im Februar 2008, sagten, ja, wir zahlen für die Banken. Und dann passierte was ganz anderes. In Island gab es drei Referenden, drei Plebiszite, wo die Bevölkerung sagte, wir zahlen nicht. Und die Regierung zwang, nicht zu zahlen, wo stattdessen auch nicht die öffentlichen Ausgaben reduziert wurden, wo die isländische Krone, die haben eine eigene Währung, um 60% abgewertet wurde, und wo im Laufe der letzten 6-5 Jahre die Arbeitslosigkeit, die mal kurz bei 10% lag, auf 4% reduziert werden konnte. In Zypern das glatte Gegenteil. Die haben den Euro, die können nicht abwerten. Die mussten massive Eingriffe in den öffentlichen Haushalt machen. Die haben eine Steigerung jetzt der Arbeitslosenquote nur in einem Jahr. Von 5% auf 20% im Frühjahr dieses Jahres mit weiteren Perspektiven des Verfalls. Ich könnte das auch konkretisieren und sagen, wie konkret ein Programm aussehen müsste, was Ihnen so linker sagt, die Leute da abholt, wo sie stehen und da hinbringt, wo sie eigentlich gehen sollten, was wichtige Punkte wären, wie Kontrolle des Finanzsektors unter öffentlicher Kontrolle, wie Umverteilungspolitik von oben nach unten, wie Mindestlöhne, Arbeitszeitverkürzung und so weiter. Das möchte ich im Einzelnen gar nicht konkret vortragen. Ich glaube aber, dass bei all diesen Gedanken und all diesen Engagement und diesem Kleinkampf, den wir führen, im Grunde zwei Voraussetzungen wichtig sind, um dahin zu kommen, und eine Idee vielleicht dazu kommen könnte. Die zwei Voraussetzungen sind einmal, dass die Isolation, das isolationistische Denken in Europa überwunden werden muss, dass darin besteht, immer zu glauben, es ist eine einzelne Krise, also die Griechen oder die Iren oder die Portugiesen oder die sind einzelne Fehler, die gemacht worden sind. Es ging so weit, dass in Irland T-Shirts massenhaft gedruckt wurden, wo drauf stand, Ireland is not Greece. Irland ist nicht Griechenland. Also wir sind irgendwie, waren wir da allein rauskommen. Die Griechen sind anders. Stattdessen müssen T-Shirts gedruckt worden, we are all Greece. Das heißt, es ist die gleiche Krise, die in Griechenland, Portugal, Spanien, Irland oder Italien oder auch Deutschland oder Österreich eine wichtige Rolle spielt. Entsprechend Solidaritätsmaßnahmen machen, entsprechend versuchen auch Austausch von Gewerkschaften in Griechenland nach Wien, nach Berlin einzuladen und zu gucken, was mit der Emigration auch zusammenzuarbeiten, die es ja in Österreich und Deutschland gibt, um Kontakte herzustellen, um Bewusstsein zu kriegen, was da konkret abläuft. Also zum Beispiel, als der Schulunterricht, der letzten Beginn der Schulunterricht stattfand in Griechenland, die meisten Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse keine Bücher hatten. Weil das Geld für Bücher nicht da war, weil die Lehrer dann mit Kopien arbeiten mussten von den Büchern des letzten Jahres, was für unglaubliche Eingriffe hier die Troika realisiert hat. Die zweite Voraussetzung wäre, dass ein breites gesellschaftliches Bündnis hergestellt werden müsste zwischen dem, was man Antiglobalisierungsarbeit, linke kleine Gruppen und so weiter nennt, und den Gewerkschaften, die endlich mal Dampf kriegen müssten, um einen gemeinsamen Kampf für europäische gewerkschaftliche Kampagnen zu machen, unter anderem zur Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Gehaltsausgleich, da wäre die 30-Stunden-Woche sicherlich eine richtige Formulierung. Und dann kommt die Idee, die mich immer wieder umtreibt, gestern in Graz zum Beispiel, sagte einer im Saal, ja, wie kommt es denn, es ist doch eigentlich alles da, es ist die Krise da, es sind die Ängste der Jugendlichen da, es ist die Arbeitslosigkeit da, es sind die Krise rückt näher, die Kriegsgefahr ist da und so weiter, wie kommt es denn, warum machen die Leute nicht? Und eine Idee, eine Antwort von mir ist, dass möglicherweise auch so eine Situation heute da ist, dass man eigentlich einen Text erwartet, ein Manifest erwartet, wie es was Ähnliches im Jahr 1848 gab, als damals in dem kommunistischen Manifest geschrieben wurde, ich zitiere, ein Gespenst geht um, das Gespenst des Kommunismus, alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet, zweierlei, das geht jetzt hervor, der Kommunismus wird bereits von allen europäischen Mächten als seine Macht anerkannt. Es ist hohe Zeit, dass die Kommunisten ihre Anschauungsweise, ihre Zwecke, ihre Tendenzen vor der Welt ganz offen darlegen, dem Märchen vom Gespenst des Kommunismus ein Manifest der Partei entgegenstellen. Man könnte vielleicht heute, wenn man so einen Text sich denkt, so einen Text beginnen lassen mit den Sätzen, ein Gespenst geht um in der Welt, das Gespenst des Ja basta, es reicht. Alle Mächte der kapitalistischen Welt haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet, geeint unter einer Parole, die die Mutter des Neoliberalismus, die britische Premierministerin Margaret Thatcher, formulierte, Tina, there is no alternative. Zweierlei geht aus dieser Tatsache hervor. Der Kampf für eine Alternative zum Kapitalismus wird von allen Mächten im weltweiten Kapitalismus als eine Macht anerkannt. Es ist höchste Zeit, dass diejenigen, die das Weltsystem des Kapitalismus kritisieren und die sogenannte Globalisierung als Zuspitzung aller zerstörerischen Kräfte, die dem Kapital innewohnen, verstehen, ihre Zwecke und Ziele offen darlegen, eine überzeugende Analyse der weltweiten Krise entwickeln und die Zielsetzung einer allgemeinen gesellschaftlichen Emanzipation verfolgen. Zitat Ende. Das ist, wie gesagt, eine Idee, wie sowas aussehen könnte. Auf dem Höhepunkt der Krise 2008 hat sie mal ganz kurz gezeigt, jedenfalls in unseren Talkshows in Deutschland, dass so eine Idee, eine Alternative und vom Ende des Kapitalismus eigentlich eine Idee ist, die Leute auch Spaß dran haben sagen. Genau, der sagt das Wichtige. Es gab damals einen, kann ich sagen, Rocksänger, einen Nöhler, eine kleine Kultfigur, der sich selber als sein Gesicht nie zeigte, der von einer Talkshow in die andere gereicht wurde, keine Ahnung, ob der in Wien noch oder damals bekannt war, der heißt Peter Licht. Und Peter Licht hat damals einen Song vorgetragen, der, wie gesagt, in ganz vielen großen Talkshows total super ankam und keine Angst, ich singe jetzt nicht vor, ja. Der Text in dem Song, wenn wir möglichst schließen, lautet: Lied vom Ende des Kapitalismus. Hast du schon gehört? Das ist das Ende. Das Ende vom Kapitalismus, jetzt ist er endlich vorbei. Vorbei, jetzt ist er endlich vorbei.